Herzlich willkommen bei Kaffee Plus. Mein heutiger Gast ist Professor Rainer Renneberg und der stellt sich gern selber vor.
Niha, washi Deguren, washi Rennenbör, Reinhard Rennenbör.
Professor Reinhard Renneberg, er spricht Chinesisch und das ganz gut, denn er war 25 Jahre lang in China und ist immer noch Professor und forscht auch an der Nummer 1 Universität in Hongkong für Technik und Wissenschaft und hat immer noch tausende Studenten, die ihm folgen, auch online. Und er ist in China Superstar und Bestseller-Autor, denn sein Buch Biotechnologie für Einsteiger gibt es sogar als Raubkopie eine halbe Million Mal unterm Ladentisch wahrscheinlich weggegangen und Sie haben nichts davon gesehen, ne? Finanziell.
Nee, ist ganz offiziell weggegangen, also nicht mal unterm Ladentisch. Aber das war auch nicht so schlimm, weil in China, wie mein Professor Chef der Uni sagte, man kann entweder berühmt werden oder reich werden, beides zusammen geht nicht. Also habe ich beschlossen, berühmt zu werden. Und in allen Unis Chinas wird das Buch benutzt. Überall, wo ich hinkomme, sagen die, ah, Sie sind Professor Rennenbör. Wir haben Ihr Lehrbuch. Und das ist schon die größte Befriedigung eigentlich, die man haben kann, dass man, ich schätze mal, 500.000 Exemplare. Das ist natürlich nicht viel bei 1,4 Milliarden. Trotzdem ist es schon doch beeindruckende Summe für einen selber, also an Büchern, die man erreichen kann.
Sie werden im Sommer... Also Sie nullen zum siebten Mal, versuch es mal schön auszudrücken. Welches Jahrzehnt war denn das Spannendste in Ihrem Leben, wenn man so Bilanz zieht?
Oh, das ist eine gute Frage, weil es war eigentlich alles spannend. Es war der Beginn der DDR war spannend, also geboren in einem kleinen Dorf, in einer Dorfschule.
Bei Merseburg?
Bei Merseburg in Luppenau, wo ich schon von früh auf Lehrertätigkeiten aufgesogen habe, sozusagen mit der Muttermilch, und Professor werden musste, fast zwangsläufig, bis hin dann zum Russischschule, also gab es ja ab der dritten Klasse, und eigentlich ein entscheidendes Datum war auch der Besuch vom chinesischen Ministerpräsidenten Zhou Enlai. 1958 habe ich nochmal nachgeschlagen, da war ich natürlich erst am Anfang der Schule. Da lernten wir alle in der Schule das Lied Rote Sonne, grüßt Mao Zedong dann. Das kann ich heute noch singen und die Chinesen sind also begeistert, wenn ich es auf Deutsch singe. Dem festen Plan, dann nochmal mit 18 in Peking zu studieren. Und dazu kam noch, dass es im Kinderbuchverlag der DDR das Buch Marco Polos Reisen gab. Also Marco Polo hat ja China in den buntesten Farben geschildert. Ob er jemals da war, ist umstritten, aber wahrscheinlich. Und ein zweites Buch, Das Eiserne Büffelchen, war auch mein Lieblingsbuch über China nach der Revolution. Also ich war fest entschlossen, Chinese zu werden. Und als ich dann 18 war, gab es in China die Kulturrevolution. Da ging es nicht und dann dachte ich mir, also möglichst nah ran. Moskau war die nächstgelegene Station und dann habe ich 5 Jahre in Moskau studiert. Und Biochemie, wie ich das immer wollte, also eigentlich Naturforscher werden, nach Afrika fahren. Afrika ging auch nicht, aber Sibirien ging natürlich. Baikalsee erforscht und bereist monatelang. Und eines Tages dann auch mal in die Mongolei gekommen. Und über die Grenze nach China rüber geguckt. Das war ein riesen Missverständnis. Natürlich meinerseits hätte ich wissen können, dass die Wüste Gobi auf der mongolischen Seite und auf der chinesischen Seite, man sah also außer Wüste sah man nichts. Und dass ich dann eines Tages nach Hongkong komme, hätte ich damals nicht gedacht. Also wieder nach dem Studium 5 Jahre wieder zurück in die DDR.
Am Fraunhofer Institut dann gearbeitet?
Noch später. Erst DDR war die Akademie der Wissenschaften. Ja. Insofern hochinteressant vielleicht, also als Legende oder wie auch immer. Im Nachbarinstitut war unsere heutige Kanzlerin beschäftigt, als Physikochemikerin. Und wir beide waren aktiv, gesellschaftlich. Und davon, kann sie sich wahrscheinlich nicht mehr daran erinnern, aber ich kenne also sie noch.
FDJ-Propaganda,
ja, FDJ, ne? Ja, das war ganz, in ganz, ganz interessant. Also man kennt sich irgendwoher. Danach, wie gesagt, in der DDR und zum Fraunhofer-Institut bin ich erst nach der Wende gekommen. Das war dann in Münster, Westfalen. Und da wurde ich einmaligerweise als Ossi Abteilungsleiter und hatte 20 Westdeutsche oder wie auch immer unter mir. Und habe festgestellt, dass die auch noch mit Wasser kochen, von uns auch viel lernen konnten. Also das, deshalb wurde ich ja angeheuert. Und dann kam eines Tages ein berühmter Anruf aus Hongkong, nämlich von meinem damals späteren Chef, ein Taiwanese, der fragte, wir haben viel von Ihnen gelesen in der Presse, in wissenschaftlichen Presse, haben Sie nicht Lust, mal nach Hongkong zu kommen, einen Vortrag zu halten? Wir suchen nebenbei bemerkt auch Professoren, hat er so einfließend, das war für mich dann so die, die
große Auszeichnung.
Ja, also es war super. Ich bin da hingefahren, nagelneue Uni, am Meer gelegen und habe einen Vortrag gehalten, natürlich möglichst eindrucksvoll versucht, da
zu reden. In Englisch aber, oder?
In Englisch, ja. Das ist, ach so, die Sprache dort ist Englisch, ist eine ganz internationale neue Universität. Und mit Kollegen aus 50 Ländern. Und deshalb ist sie auch, glaube ich, so attraktiv und so produktiv. Und als dann habe ich mich gewundert, alle drei Stunden musste ich mit irgendeinem dort sprechen von meinen Kollegen. Und habe später dann festgestellt, das waren Interviews, das wusste ich Gott sei Dank nicht. Die haben mich also schon demnächst mit E-Mail weitergeschrieben. Frag ihn mal das. Die hatten hinterher ein komplettes Bild von mir nach einer Woche. Und nach der Woche wurde ich dann zum Aussichtspunkt der Universität bestellt, um 3 Uhr. Ganz spannend. Und da wurde schon geflüstert, kommt bestimmt der ganz hohe Chef vorbei. Der kam allerdings bis um 4 nicht. Das ist typisch chinesisch, dass man sich verspätet. Blick aufs Meer. Dann kam er rein und sagte, Reinhard, möchtest du Professor werden? Also auf Englisch natürlich, an dieser Universität. Da bin ich, glaube ich, in Tränen ausgebrochen. Es war unglaublich schön. Und dann die 25 Jahre waren natürlich spannend. Also erst das Handover an China 1997, wo mir meine westdeutschen Kollegen gesagt hatten, um Gottes Willen, als ich entschlossen hatte, dann von Münster nach, geh doch nicht nach Rotchina, da wird Blut fließen. Und da habe ich gesagt, aber die Chinesen sagen selber, man schlachtet keine Gans, die goldene Eier legt, Hongkong. Und das kam dann natürlich auch genauso, dass alles friedlich lief. Und ich habe also noch die englische Phase miterlebt, also wo die Queen in allen Büros hing. Und die wurde dann abgehängt und ersetzt durch Mao Zedong und sonst was Bilder. Aber das war die spannendste Periode wahrscheinlich. Und ich habe in den 25 Jahren, denke ich mal, habe ich mal zusammengerechnet, etwa 12.000 kleine Chinesen ausgebildet und ihnen auch versucht, unsere merkwürdige deutsche Denkungsart beizubringen. Weil philosophisch gesprochen, meine Chinesen denken meist in kurzen Wegen. Sie denken also von hier bis zum Gewinn oder von hier bis zum Ziel und möglichst morgen. Und wir Deutschen, wir planen ja. Muss ja nicht gleich so alles ausgehen, ne? Wie beim Flughafen in Berlin. Ich habe Ihnen versucht zu zeigen, dass man um die Ecke rumdenken muss auch, also wenn man zum Ziel kommen will. Also nicht der geradeste Weg ist, sondern in der Wissenschaft vor allen Dingen. Deshalb hat sie, glaube ich, sehr geprägt. Ich habe auch immer noch eine große Zahl von ehemaligen Schülern in Hongkong selbst. Die anderen sind auch wieder zurückgegangen nach China. Und ist meine Frau immer sehr beeindruckt, wenn wir durch Hongkong spazieren. Da schreit es dann an jeder Ecke irgendwie Professor Lengeberg oder Ren Nimper. Da kommt ja einer raus mit einem Baby in der Arm, hält es mir entgegen, so, also wie dem Heiland, und sagt, das ist mein Baby, ich war doch Ihr Student. Ich sage dann natürlich höflicherweise, ach, mein bester Student, Herr Wong. Die meisten heißen Wong oder Li, oder das stimmt fast immer. Da kommt dann die ganze Familie hinterher, Selfies werden dann gemacht und dann wird gesagt, Und dann merkt man auch, dass man was hinterlassen hat irgendwie. Das ist beim Lehrer ja sonst immer schwer, dass man sagt, man sieht nicht, was man aufgebaut hat. Hm. Bücher, ja, klar, die bleiben. Und da muss ich gleich beim Buch dran denken. Mein Urania Verlag, den ich hier nochmal loben muss, und aus Leipzig, der Scheiber, der Lektor, hat damals zu mir gesagt, Herr Doktor, ich kann es nicht so schön, Herr Doktor, wer schreibt, bleibt. Hm. Und Sie wären mal ein großer Mann. Und das hat er recht, alle groß nicht, aber ich muss sagen, der ist jetzt in Rente natürlich, den habe ich noch schon wieder mein Buch geschickt jetzt, mein letztes, die fünfte Auflage auf Deutsch. Und dem verdanke ich auch sehr viel. Also das war ganz wichtig, Bücher zu machen. Also vielleicht aus dieser Lehrertradition heraus, dass man jemanden belehren will und nicht nur Forschung macht, dann einfach stumpfsinnig für sich selbst,
das, was man,
sondern weitergeben, was genau, jemanden begeistern. Ja. Und das sagen wir, würde ich auch für meinen Präsident, sagte das dann immer, ich sagte, du brauchst da eben auch ein bisschen Flamme und Feuer, wenn du andere begeistern willst, oder Charisma, oder wie auch immer, will ich jetzt nicht mich anmaßen, dass ich das habe. Da waren die kleinen Chinesen, meine Studenten, erstmal erschrocken, weil ihre chinesischen Lehrer das meistens nicht haben. Die nehmen eben das Buch, legen es auf den Polylux oder Overhead und lesen das dann runter.
Ja,
und sagen, das könnt ihr doch zu Hause selber machen, da braucht ihr doch keinen Professor. Und versuche ich also möglichst attraktiv zu machen. Bloß mal als ein Beispiel, die überlaufendste Vorlesung, die ich jemals hatte, war, als ich erzählt habe, über wie testet man Schwangerschaft. Das war schon fast ein Tabuthema für Chinesen, weil die reden nicht gerne über sowas, also Sexualität, Schwangerschaft, will mir jetzt auch nicht drüber verbreiten. Das war also dann die Phase, ich komme rein, ein Hörsaal, der von 300 war besetzt mit 500 Leuten, die saßen auf überall, auf Treppen. Und machten große Ohren und Augen und sagte so, heute reden wir mal über Schwangerschaft. Ihr habt doch bestimmt alle in der Schule darüber was gehört. Sagten die, nö. Wir hatten da Kapitel 9 oder sowas im Biologie-Lehrbuch, das sollten wir alle zu Hause durchlesen. Mhm. Unser Lehrer hat sich geschämt, uns das beizubringen. Mhm. Und er sagt, heute reden wir mal darüber. Nein, nicht darüber, über den Test. Ich bin ja eigentlich Bioanalytiker, also jetzt, was alles jetzt an Testen entwickelt wird, PCR und sowas, also das kenne ich mich ziemlich gut aus. Und dann habe ich gefragt, so, ich brauche jetzt mal eine Urinprobe von einem Studenten. Ich wusste schon, das wird heikel. Dann habe ich gesagt, wir nehmen mal am besten da vorne die Familie Wong, die da oben sitzt, die drei Herren. Die gehen alle raus, bringen mir eine Probe auf Toilette, bringen die Probe zurück und dann testen wir mal, ohne zu wissen, wer es ist, ob einer von denen schwanger ist.
Von den Herren.
Und da schrie natürlich der ganze Hörsaal auf und sagte, das sind doch Jungs. Ich sage, naja, wir wollen ja mal sehen, ob der Test vielleicht falsch positiv ist. Mhm. Haben wir jetzt neuerdings wieder falsch positive Tests. Das kann durchaus sein, ne? Mhm. Dann saßen die da verbockt und haben gesagt, nein, wir wollen nicht, wir schämen uns und so. Dann habe ich gesagt, okay, mache ich selbst. Der Professor selber, das war eine ganz heikle Mission, muss ich sagen. Bin ich rausgegangen, wieder zurückgekommen, habe das Glas mit auf den Overhead gestellt, angeleuchtet, habe gesagt, so, ist Professor Renneberg schwanger oder nicht? Nein, haben alle gerufen, im Chor natürlich, reingehalten. Ein Streifen heißt, der Test funktioniert, kennen wir jetzt auch bei den Corona-Test, zwei Streifen, er ist schwanger. War natürlich nur ein Streifen. Dann habe ich gesagt, jetzt um der Wahrheit die Ehre zu geben, ich habe natürlich ja nicht mein... Ach so, dann kam natürlich der Gipfel und deshalb war das natürlich auch so berühmt, die Vorlesung. Dann habe ich gesagt, so, wie haben wir das im Mittelalter, wie haben wir das... Diabetiker gefunden,
probiert,
durch, da kam der Assistent und hat süß Diabetiker. Hm. Und da wurde es einigen von meinen Studentinnen schon schlecht. ansonsten natürlich große, habe ich erklärt. Und dann habe ich gesagt, ich möchte aber wirklich die Wahrheit sagen. Und bedanke mich, dass ich ein Qingdao-Bier, hole ich das Bier hoch, führe das nach, während der Vorlesung trinken darf. Mhm. Am nächsten Morgen früh Anruf vom großen Chef, der aber mein Freund war, mein Chinese, sofort zum Chef. Der saß da. Reinhard, du bist einer meiner besten Professoren. Danke, Chef. Aber was du gestern gemacht hast, es war unglaublich. Ich sage, was habe ich denn gemacht? Na, du hast deinen eigenen Urin getrunken vor 500 Studenten chinesischen. Was? Das war doch kein Urin, das war Qinghao-Bier. Ich sagte, bist du noch zu retten? Kennst du den Artikel 324 von, oder 356, wie auch immer, der Uni-Verfassung? Das Propagieren von Alkohol von den Studenten führt zur sofortigen Entlassung nach amerikanischem Vorbild. Die sind auch so ein Puritaner. Du bist entlassen. Da habe ich gesagt, was kann ich nicht machen? Jedenfalls habe ich gesagt, tut mir leid, es schützt ja vor Strafe nicht, aber denk dran, nächstes Jahr die Vorlesung wieder gerammelt voll. Denke ich, kauf sie dir mal Apfelsaft. Ich habe den Apfelsaft rein und vorher nicht ausprobiert. Natürlich sage ich, das ist natürlich negativ, klar, logisch. Ist Professor Renneberg schwanger? Halt den Teststreifen rein. Zwei Streifen. Professor Renneberg ist schwanger. Da waren sie erst mal alles nur Häuschen.
Also Apfelsaft ist positiv, ne? Gilt das auch bei Corona?
Nee.
Weil da ja auch schon Früchte gewesen sind.
Das war aber eine Fehlreaktion. Also. Nein, das wär auch lustig. Jedenfalls haben wir dann gebrüllt natürlich und dann habe ich gesagt, das war der Apfelsaft und dann gucke ich drauf, Made in China. Da haben die Jungs doch wieder irgendwas reingematscht zur Stabilisierung, also Chemie, die da nicht reingehört. Ne? Also es war, und dann kriegte ich, das schrieb ich dann auch in einer Kolumne in einer Zeitung, in einer deutschen Zeitung, dieses Experiment. Da schrieb mir ein Chemielehrer aus Deutschland sofort, ich habe deutschen Apfelsaft probiert, funktioniert auch. Also man kriegt beim Schwangerschaftstest, muss man aber ausprobieren vorher, aber dann wurde mir von meiner Frau gesagt, die ich das erzählt habe, wollen wir nicht mal einen Schwangerschaftstest? Habe ich gesagt, das ist keine gute Idee, also damit zum 1. April zum Beispiel sowas zu machen, im April. Also das waren so ein bisschen Fehler. Aber von diesem Test reden die noch jahrelang. Also das war berühmt. Und damit schafft man es auch im Fernsehen. Also man muss ein bisschen was popularisieren. Und jetzt ist natürlich durch Corona. Ach so, dann habe ich natürlich noch die erste SARS-Epidemie in Hongkong erlebt. Da war wirklich alles dicht. Das war wirklich ein Lockdown, wie man sich nicht vorstellen kann.
Das haben Sie ja im Buch auch beschrieben, als SARS ist Corona, ne? Ja, also 2003 klar. Schon.
Und deshalb haben die auch, natürlich haben die auch Erfahrung damit schon, im Gegensatz zu uns. Und halten sich natürlich, wie bekannterweise, immer schon zurück mit Hände geben, Küsschen. Das ist alles nicht üblich bei Chinesen, die verbeugen sich dann eben. Und wenn einer sich nicht gut fühlt, dann macht er eben eine Maske auf. Ganz normal aber, ne? Also wenn man da jemanden sieht, ist man sofort, ist klar, dass der möchte sich selber schützen, aber auch andere. Und inzwischen ist es auch so, dass meine Kollegen aus Wuhan, wo es ja herkommen soll, die sagen, wir haben jetzt schon gerade Freudenfeste, Straßenfeste, bei uns ist vorbei, ist im Griff. Wir haben's, im Gegensatz wird dann immer verwiesen auf Nachbar Indien. Da sagen die sozialistischer Weg, kapitalistischer Weg. Das ist natürlich für die Staatspropaganda jetzt ganz toll. Und jetzt hilft China mit Impfstoffen. Indien, die eigentlich die größten Impfstoffproduzenten und Arzneimittelproduzenten der Welt sind, kriegen die Hilfe aus China. Was ich aber natürlich als chinesischer Patriot gut finde, dass man auf die Art und Weise also auch dem Nachbarn hilft.
Wie haben Sie das die Corona-Zeit mitbekommen in China? Also über Ihre Freunde und vielleicht Studenten?
Jetzt ja. Ich war ja schon in Rente, es war ja also gut getimt. Da wurde gesagt, ich wollte ja nochmal rüberfahren und meine Vorlesung. Da wurde gesagt, nee, bei uns ist ja alles online. Sind ja eine Bevölkerungszahl in Hongkong wie die Schweiz, also 8 Millionen. Auf der Fläche von Berlin natürlich zusammengedrängt. Macht das mal über Zoom und macht das mal. Und das führt eben bis auf diese Zeitdifferenz, die man hat. Das ist manchmal die Vorlesung hier in Deutschland nachts um 3 ist, wenn es in China 6 Stunden schon weiter ist. Geht eigentlich alles. Wobei Die ersten Prüfungen, die wir jetzt hatten, waren nicht berauschend. Also es geht nichts über den direkten Kontakt. Also weil meine Kollegen schon triumphiert haben und haben gesagt, die Universität der Zukunft ist nur noch virtuell und über Zoom oder sowas. Wir brauchen die Unis gar nicht. Man braucht die schon. Also diese alte Ideal.
Man lernt ja auch viel besser, ist ja wissenschaftlich erwiesen, natürlich, wenn man im Kontakt ist und Geschichten hört und
analog,
auch was anfassen,
ja,
kann. Und also das kann man sich viel besser merken und
nicht digital
mehr hängen. Ja, ja, ja.
Das merke ich also auch immer wieder. Man kriegt vor allen Dingen auch, was mir fehlt, ist, aber das, dafür kann ich keinen jetzt verantwortlich machen, dieser direkte Augenkontakt, den man hat. Mhm. Man kann sich natürlich drei einstellen, die man sieht, ob sie jetzt vom Stuhl fallen vor Müdigkeit oder ob sie mitmachen oder wie jetzt meine Uni lustigerweise bei Prüfungen angewiesen hat, vor der Prüfung bitte Kamera einschalten, zeigen, dass der Tisch leer ist, dann wieder Kamera ausschalten, wenn die Prüfung anfängt. Ne? Mhm. Ja, ich meine, das ist für Studenten, auch wenn er nicht schummeln will, natürlich völlig klar, wenn die Kamera aus ist, kann er da auf dem Tisch machen, was er will. Mhm. Also und entsprechend sind auch die Ergebnisse und ich denke mal auch, es geht also wirklich nichts über den persönlichen, eigentlich fast noch besser, nicht 500 Leute vor sich zu haben, sondern am liebsten 5 oder wie im alten Griechenland.
Kleine Gruppen, ne? Dass man
kleinere Gruppen, aber das schafft man eben nicht. Und auch bei der Größe des Landes, bei 1,4 Milliarden. Mhm. Und jetzt ist natürlich die große Chance, dass wir auch noch Vorlesungen machen für kleinere Universitäten. Also die Super-Uni macht jetzt für andere was mit, sodass sie also faktisch die Top-Ergebnisse kriegen. Mhm. Was man natürlich über Internet auch schon so machen könnte. Wobei man auch immer wissen muss, dass große Teile des Internets in China nicht durchlässig sind, unter der Begründung, Pornografie wird nicht verbreitet und also das ist schon, aber da werden auch missliebige, ich sag's mal jetzt auch als Chinese, kritische Stimmen kommen da eben nicht durch. Ne? Das kann man in Hongkong sehen, aber nicht in Peking. Das ist schon jetzt eine Auswirkung.
Jetzt haben Sie selber angesprochen, dass Sie so ein Experte sind für Tests. Und ich habe auch gesehen, in Ihrem Biotechnologie-Lehrbuch ist ein großes Kapitel Viren und Impfen und eigentlich das, was jetzt gerade wieder in aller Munde ist. Obwohl Ihr Buch, wie alt ist das jetzt eigentlich?
Das Buch ist schon wieder, das war vor Corona natürlich.
Ich meine generell, das Einsteigerbuch ist ja bestimmt schon 10, 15 Jahre alt. Ne? Also
das Einsteigerbuch Lehrbuch. Ist die 5. Auflage. Jetzt
das
ist
also
immer brandaktuell. Also es ist jetzt 2 Jahre vielleicht alt. Aber die Pandemie ist noch nicht drin. Mhm. Ich habe aber noch ein anderes Bioanalytik für Einsteiger, da ist es schon. Mhm. Also es gibt noch einen Zweig, aber nicht so umfassend. Nur konzentriert auf Viren und Tests und wie das funktioniert. Und,
wie sehen Sie denn das jetzt, diesen Hype um diese PCR-Tests und diese Selbsttests? Und ich empfinde es als Wahnsinn, auch immer dieses Durcheinander dieser Maßnahmen, mal so, mal so, mal so. Man kann eigentlich gar nichts mehr glauben und auch irgendwem vertrauen. Oder wie sehen Sie das?
Na, ich kann es auch fast offiziell, ja nicht offiziell sagen, aber die Chinesen sehen es mit Kopfschütteln, was wir betreiben. Hm. Die haben natürlich auch PCR-Tests. Und die wissen auch, dass ein bestimmter Prozentsatz, also darüber streiten sich jetzt die Gelehrten, falsch positiv ist. Also das heißt, wenn man, je mehr man testet oder je mehr Ostereier man versteckt, würde Herr Kekulé sagen, desto mehr findet man. Und dass man natürlich seine Infektion auf Null bringen kann, indem man nicht testet, ist auch klar. Aber man kann auch, die Chinesen haben den Eindruck, wir wollen uns in die Krise reintesten. Also die sagen, was macht ihr denn? Und verweisen natürlich immer auf ihre guten Ergebnisse, dass sie das also relativ gut im Griff haben. Natürlich auch Disziplin. Und selbst der Erfinder von dem PCR-Test, den ich noch persönlich kennengelernt habe, der Carey Mullis, hat gesagt, der PCR-Test ist prinzipiell nicht für Analytik gedacht, sondern um DNA zu vervielfältigen, für Gentechnik und sowas. Also eigentlich ist der Test ungeeignet für ein Massenscreening oder als Wahrheitskriterium, dass man sagt, das ist der Goldstandard, wer das hat. Und dann gibt es ein großes Problem noch bei, schon bei der Wortfindung, da haben natürlich bestimmt Leute dran gebastelt, die Zahl der Neuinfektionen, wird immer gesagt, beträgt so und so viel. Das sind nicht die Zahl der Neuinfektionen, die sind nicht wirklich infiziert, das ist die Zahl der positiv Getesteten. Mhm. Das ist ein großer Unterschied. Man müsste nämlich zu jedem Einzelnen nochmal sehen, ob er das Virus anziehen kann, wieder im Labor, ob das eine echte Infektion ist oder ob das bloß ein Ergebnis ist, also eine Zahl. Mhm. Und man kann sich da also auch reinsteigern. Und dazu kommt natürlich, dass, ja, das ist ja klar, das ist auch zusammenhängt mit politischen Geschichten und Korruption natürlich, weil man den Eindruck bekommt, dass möglichst viele Masken verkauft werden sollen oder die Altbestände oder wie auch immer. Und ganz zu schweigen von den großen Pharmafirmen, die also für die das jetzt das Geschäft ihres Lebens ist wahrscheinlich, die zwar damals bei der Schweinegrippe kläglich versagt hat, das weiß aber keiner mehr. Der Impfstoff ist dann auf die Halde gekippt worden. Mhm. Das war ja auch so ein Hype damals. Mhm. Und jetzt natürlich auf dieser Woge von Angst natürlich gute Geschäfte machen.
So rein von der Zeit her müssen Sie doch jetzt eigentlich dran sein mit Impfen.
Ja.
Gehen Sie?
Ich kann nur, ich würde eine Schluckimpfung vorziehen, aus Rotwein oder Champagner, wie auch immer. Das ist meine Antwort.
Wenn Sie gefragt werden. Aber Sie haben ja ein großes...
Ich weiß auch, dass meine Kollegen und meine medizinischen Kollegen unter ungeheurem Druck stehen.
Ja.
Und das...
Die in den öffentlich-rechtlichen Medien reden und privat
richtig,
anders. Ne?
Ja.
Können jetzt hier die Namen nicht vielleicht preisgeben, sollten die dann selber tun.
Also ich kenne eine Menge Ärzte, die sich selber nicht impfen und... Auch, es gibt ja auch im Internet natürlich einige Stimmen jetzt für Ärztetag und so weiter.
Ja auch, und das wird ja auch immer mehr laut.
Ja, und es gibt natürlich, ich bete dafür, dass nicht ein befürchteter Effekt eintritt, dass ein Teil der Welt ist geimpft, der andere nicht. Mhm. In dem ungeimpften Teil entwickelt sich das Virus dann noch dramatischer und oder im Geimpften. Gibt ja auch die Gerüchte, dass selbst Geimpfte noch etwas weitergeben können.
Das ist kein Gerücht. Also es gibt ja schon die ersten Kranken im Krankenhaus, Geimpfte mit Corona.
Es gibt auch Meldungen aus Fachblättern, die sagen, das ist keine Lösung. Und es ist wirklich schwierig.
Aber Sie haben sich ja auch wissenschaftlich mit Viren und mit DNA und RNA beschäftigt. Ja. Ich habe es zumindest überflogen, weil das Buch kam erst am Samstag. Aber dachte ich, Mann, das ist ja genau, Sie sind ja eigentlich der Experte.
Weil ja, aber ja für Epidemien.
Nee, aber vielleicht,
ich glaube, da müssen wir
Sie
unterscheiden.
Können ja gut diese Erbgutgeschichten erklären. Und die Frage ist ja, der Impfstoff, den wir bisher kennen, ist ja ein anderer als das Impfsystem, was wir jetzt
richtig
haben. Was ist denn neu und was ist denn möglicherweise so gefährlich an dem neuen, noch recht ungetesteten Impfstoff?
Naja, der Unterschied ist, auch mal jetzt stark vereinfacht, ist, dass wir auch in der DDR zum Beispiel Aufgewachsene, wir hatten, obwohl Viren ja nicht leben, aber wir nannten das immer Totimpfstoff. Das heißt, wir wurden gegen abgetötete Viren geimpft und nicht eine aktive Nukleinsäure wie jetzt benutzt den menschlichen Körper selbst als Produktionsstätte für die Spike-Proteine zum Beispiel, dass wir also unseren Körper, das Immunsystem vollpumpen mit Teilen von der Virushülle und damit eine Reaktion kriegen, wo dann einige Kollegen sagen, es kann auch eine Überreaktion dann des Immunsystems passieren, also mit tödlichem Ausgang. Ich hoffe, dass das nicht passiert. Also das ist, mehr kann ich dazu, ich bin dafür nicht genug Epidemiologe. Eigentlich alles, was dazu jetzt zu bemerken ist. Also wie gesagt, Schluckimpfung.
Ich merke schon, das ist nicht, also Sie möchten nicht auf dieses Glatteis jetzt, ne, oder sich dazu...
Nö, aber ich bin einfach nicht der Fachmann. Und ich würde es immer noch gut finden, ich weiß nicht, warum das keiner macht, dass man die führenden Virologen, Epidemiologen alle mal zusammentrommelt an einen großen, runden Tisch.
Und dass man mal konstruktiv streitet, ne?
Aus, was ja Idee aus der Wendezeit, an einen großen, runden Tisch setzt und jeder darf da mit Fernsehübertragung, jeder kann sich's angucken. Hm. Und das wird irgendwie alles vereinzelt und Hickhack und das fände ich im Interesse der Wissenschaft, aber auch selbst die Leopoldina könnte sowas organisieren. Also das würde ich sehr begrüßen. Ich bin aber, wie gesagt, nicht genug Fachmann, um da selber mit zu diskutieren. Ich fände es bloß dringend erforderlich.
Gut, kommen wir zu Ihnen persönlich nochmal. Sie haben es ja vorhin so im Schnelldurchlauf erzählt, Ihr Leben, dass das so ein bisschen aus der Familie schon kam, die Eltern und auch Ihr Großvater war Biologe, der andere Großvater, Chef von der LPG.
Ja.
Da ist ja im Prinzip schon das Gen drin. So, der Junge ist so ein Naturbursche oder interessiert sich für Biologie. Wie hat sich denn das bemerkbar gemacht in Ihrer Kindheit? Waren Sie so ein wissensdurstiger Junge, der viel draußen rumgestromert ist und die Tiere geärgert hat auf dem Bauernhof?
Eigentlich weniger. Ich war viel in der Natur, auch Ornithologe. Da gab es in Merseburg ganz aktive Vogelkundler, die dort jeden Wochenende Exkursionen gemacht haben. Und das war die eine Geschichte. Die andere, die ist, habe ich auch im Buch natürlich dargestellt, ist, dass ich von Neugier getrieben mal ein Futterhaus hatte mit Klappe und habe dort die armen Spatzen weggefangen und den Hüter aufgesetzt, je nach Wochentag. So, dass man also sehen kann mit Duosan Rapid, weiß ich noch heute, die Hüte hielten auch 2 bis 3 Tage und die Bauern vom Dorf Lübbenau amüsierten sich köstlich, dass da immer 2 mit Hut, einer ohne saßen und meldeten alle zurück. Und meine Oma meinte dann bloß, der Junge wird bestimmt mal Professor. Der Verrückte. Das war ich dann natürlich. Das habe ich dann weiter nicht betreiben können. Habe auch Fliegen nummeriert und alle möglichen frühkindlichen Experimente angestellt. Aber das wurde dann doch ernst, als es ums Studium ging, dann doch ordentlich Biochemie studiert, aber eben in Moskau. Und das wurde dann immer kleiner. Also erst die großen Objekte, Vögel, Fliegen und dann bis hin zu den Viren. Was mich besonders dann interessiert hat, ist, nachdem mein Vater einen Herzinfarkt hatte, es war Herzinfarkt-Diagnostik. Da dauerte der damalige Test fast eine Stunde von Entnahme bis zum Ergebnis. Und da habe ich gesagt, mein Vater dann gestorben ist, dass er nicht ins Krankenhaus gegangen ist. Man müsste den Test ja machen zu Hause machen können. Und das war dann so schon eine interessante Reaktion. Das habe ich dann in Hongkong auch gemacht.
Also Sie haben einen Test entwickelt, einen Herzinfarkt-Test. Ja. Ne? Dass wir das vielleicht mal erklären, wie der funktioniert?
Der funktioniert auch mit Antikörpern. Das heißt also, bestimmte Stoffe im Herzen, wenn das Herz abstirbt, werden freigesetzt ins Blut. Und signalisieren damit, Achtung, Achtung, hier das Herz stirbt. Und da kann man nun große Eiweiße nachweisen. Das macht die Firma, die mit R anfängt, in der Schweiz, die Marktführer sind. Und das dauert aber dann 45 Minuten, ehe das dann da ist. Und ich habe mir gedacht, damals mit meinen Kollegen, wir nehmen die kleinsten Eiweiße, die rauskommen aus dem Herzen, die müssen dann die schnellsten sein. Waren, sind sie auch. Und der Test funktioniert dann also wirklich 5 Minuten nach Einsetzen der ersten Symptome, kann man schon was nachweisen.
Vielleicht können wir noch mal sagen, welche Symptome sind das eigentlich?
Das sind eigentlich...
Wenn es ein Herzinfarkt wird oder ist.
Richtig. Weil ich meinen Studenten immer sage, Druck auf der Brust, der Druck geht zum Herzen, der Schmerz, dann meist zum linken Arm, bei Frauen ist auch oft einfach nur Übelkeit, kalter Schweiß, Todesangst, sofort Ambulanz oder sofort ins Krankenhaus. Also das sind die entscheidenden Anzeichen für Herzinfarkt. Und bei mir wäre es dann noch so, dass man, wenn man einen Test hat, dann sich Finger pieken drauf und dann sieht man also ein Streifen, wie schon beim Schwangerschaftstest, ein Streifen, der Test funktioniert. Wenn der nicht kommt, ist natürlich der Test wertlos. 2 Streifen Herzinfarkt. Und das haben wir dann in Hongkong auch entwickelt, mit chinesischen Forschungsgeldern, natürlich mit der Zielstellung für 1,4 Milliarden Menschen. Und da war zum Beispiel diese schicke Kreditkarte viel zu aufwendig. Wir sind jetzt gelandet, wieder wie bei den normalen Tests, hier auch bei Coronavirus, und so eine Plastikplättchen, also nicht so schick. Dann, wie es der Zufall will, oder habe ich dann geschafft, eines Nachts, 2003 war das, Druck auf der Brust, geht zum linken Herz, geht zum Herzen, geht zum linken Arm. Und ich hatte natürlich als guter Wissenschaftler Selbsttests zu Hause, habe sofort die Stoppuhr rausgenommen, zack, und habe mich getestet, und nach 3 Minuten wusste ich, Herzinfarkt.
Das heißt, dann anrufen schnell, und man kann dann dem Notdienst Bescheid sagen.
Das war nachts um 2. Dann konnten die mich erst nicht finden. Das war natürlich chinesisch, muss ich sagen, wo ich hin will. Und dann bin ich in das Krankenhaus, das nächstgelegene, gefahren worden. Da war auf der Notstation, natürlich waren nur Studenten im Notdienst. Und dann habe ich gesagt, ich bin Professor Renneberg, ich habe einen Herzinfarkt. Ihr braucht sonst nichts zu messen, gebt mir sofort trombenauflösende Mittel. TPA zum Beispiel. Und da haben sie gesagt, ach, TPA haben wir da aus Deutschland. Ich sage, na wunderbar. Sag mal, gentechnisch. Und ich sage, kein Problem. Aber im Kühlschrank mit Schloss hat nur der Chef den Schuss. Da haben sie gesagt, ruf den an zu Hause. In der Nacht. Und dann haben sie ihn angerufen. Der war natürlich gut in Brand. Und dann haben sie mir faktisch das Leben gerettet durch meinen eigenen Test. Ja. Das war dann natürlich die große Sensation. Also auch für die Uni, die hat das dann groß rausgeposaunt, dann auch verfilmt vom dortigen Filmstudio. Also da war ich schon kurzzeitig ein berühmter Hit. Und rettet inzwischen Zehntausende oder Hunderttausende, ich weiß es nicht wie viel, nachdem es produziert wird in China.
Warum gibt es das noch nicht bei uns?
Gute Frage.
Das wäre doch was, es wo gibt, Sie jetzt Millionär Markt, werden könnten.
Ja, schon.
Es gibt Menschen, nicht mit den Raubkopien von Ihrem Buch.
Ich will ja gar nicht reich werden. Berühmt reicht.
Aber Sie könnten Menschenleben retten.
Ja, richtig. Und deshalb bin ich auch zu der großen Firma, einer großen Firma in der Schweiz gefahren mit dem Test. Habe das denen erzählt und die haben zu mir gesagt, das wissen wir längst. Ich sage, und warum kommen Sie nicht mit dem schnelleren Test raus? Ja, wir haben jetzt 120 Millionen oder wie auch immer, weiß ich nicht, ausgegeben, um die Ärzte auf den Stand zu bringen von unserem Produkt. Und jetzt kommen Sie mit Ihrem Test und sagen, der ist viel zu langsam. Und wenn die Ärzte fordern, dass ich den Test habe, sind wir bereit, den auch sofort zu produzieren. Das heißt, die wissen das und halten es aber zurück. Da habe ich natürlich angefangen, ethisch zu diskutieren. Da habe ich gesagt, was ist denn das? Geht ja um Menschenleben.
Aber geht es denn in der Medizin wirklich um Menschenleben? Manchmal habe ich den Eindruck, das ist eher eine Verwaltungsgeschichte als eine ein Gesundheitswesen, oder?
Es war also so weit, dass dann auch auf einer Weiterbildung für Kardiologen, die ja jedes Jahr stattfindet, auf Schloss Neuschwanstein, mit Ponyreiten und Kegeln und Essen, auch gesagt wird, was gibt es Neues auf dem Gebiet, und dann einer dann verkündet hat, gibt es einen Professor Renneberg aus Hongkong, Sie wissen schon, wo man alles kopiert, Plastikblumen, und wir können Ihnen nur sagen, Finger weg, Lebensgefahr. Da habe ich dort angerufen, habe gesagt, das ist eine Verleumdung, haben Sie guten Juristen? Habe ich gesagt, habe ich natürlich nicht, um gegen eine Riesenfirma zu klagen. Und da habe ich gesagt, na, die Wahrheit wird sich, wir können doch zusammenarbeiten. Ja, was Sie machen, das können wir längst. Aber es wird künstlich zurückgehalten.
Jetzt haben Sie ja selber zwei clevere Söhne, die ja, glaube ich, als Jugendliche, hatten Sie mir erzählt, im Vorfeld gesagt haben, wir werden mal Millionäre, die ja selber tolle Ideen haben. Die könnten doch sowas unterstützen und eine Firma machen und das vertreiben.
Ja. Aber ich hoffe, die sehen mich jetzt.
Aber also die Jungs haben ja selber clevere Ideen. Ne? Der eine hat so einen Ärzteverbund. Der eine Sohn, das könnte vielleicht noch erzählen, diese Ärzte Esanum, für Ärzte.
Das ist eigentlich eine wirklich clevere Idee, die sie schon hatten, als sie das aus Hongkong zurückgekommen sind nach Deutschland und festgestellt haben, das ist aber in Hongkong wahrscheinlich auch nicht viel anders, dass junge Ärzte oft ohne größere Ratschläge und Hilfe zurechtkommen müssen. Und jetzt also ein Ärzteportal haben, ich sage es mal vereinfacht, die werden mich wahrscheinlich dafür erschlagen, wo junge Leute, wo man auch nicht nur junge, sondern auch ältere, die sich im Zweifel sind über bestimmte Diagnosen, das einscannen können mit anonymisierten Formularen, also ohne den Namen natürlich. Und eine Heerschar, ich sage jetzt mal nicht wie viel, ich vermute, Ärzte im Ruhestand mit Computer sitzen zu Hause mit einem Tässchen Kaffee und lesen sich jeden Tag die Sachen durch, die unklar sind, schreiben eine E-Mail, kriegen eine kleine Belohnung und können dem jungen Menschen oder dem älteren Menschen weiterhelfen. Und inzwischen ist das läuft so gut, dass also auch andere Länder versuchen, das nachzumachen. Also das ist eine sehr sinnvolle Geschichte. Und eine andere Geschichte, die ich jetzt gerade gelesen habe, die ich auch in meinen Jungs sofort weitersagen werde, ist, dass in Dänemark zum Beispiel über die bei uns nicht funktionierende Mobile Phone Weitergabe von Daten bei Corona, dass sie dort im Fall von Herzinfarkten es da eine Hotline gibt, wo sofort, wenn man da einen Herzinfarkt meldet, die in der Nähe befindlichen anderen Nutzer dort da sind. Und meistens, in der Hälfte aller Fälle, sind die schneller da als der Notarzt. Also meistens auch Ärzte und damit echt Menschenleben retten. Eine relativ simple Geschichte, die man aber machen kann. Das habe ich meinen Jungs gerade erzählt gestern. Mal sehen, ob da was weitergeht. Ich hoffe es. Also ich bin also immer Feuer und Flamme für Innovation und habe es ja nun selber ausprobiert und habe auch selber, das können Sie jetzt nicht wissen, schon mal erlebt, als bei einer kleinen OP Infektion reingekommen ist und dann plötzlich schießt man dann auf 42 Grad Fieber hoch, Schüttelfrost. Und weil ein bestimmtes Antibiotikum nicht anspricht durch Antibiotikaresistenzen. Und dafür machen wir auch neue Tests, dass man also testen kann, ist das ein resistentes Bakterium zum Beispiel oder ist es ein Virusinfekt, dann braucht man keine Antibiotika oder nur um das andere zu dämmen. Also es gibt eine endlose Fülle von innovativen Ideen, die auch da sind, die also uns wirklich weiterbringen. Also ich bin da immer noch großer Optimist, dass wir das mit Hilfe der Technik. Es muss natürlich auch das Umfeld stimmen. Und das ist natürlich für Chinesen relativ einfach bei einem staatlich geplanten Gesundheitssystem. Ein paar Privatkliniken, die ja dort auch existieren dürfen. Das kann man. Und wo ich selber auch Ambitionen habe, ist, völlig ein anderes Stichwort ist, das auf Kuba zu testen. Kuba ist einfach eine schöne Insel natürlich, interessant. Und mit einem widerstandswilligen Volk, sage ich jetzt mal, und mit Embargo bestraft, schon endlos, also nicht zu glauben. Und die haben noch ein staatliches Gesundheitssystem, und zwar ein gutes, beste in Lateinamerika. Und die haben mich eingeladen, dass unseren Herzinfarkttest auf Kuba dann einschließlich, dass sie es selber produzieren können, einfach dort auszuprobieren nochmal zu validieren und das dann die Kubaner das machen können. Also das ist der Plan noch für noch in diesem Jahr. Wenn dann erstmal die Corona-Welle vorbei ist oder wie auch immer, die haben ja auch eigene Impfstoffe. Also es gibt noch viele Sachen zu machen.
Sie haben aber auch schon viel gemacht und hier, was hier alles rumsteht, das sind alles Bücher von Ihnen. Also wie schaffen Sie es dann oder wie kam denn die Idee? Das haben Sie vorhin gesagt, wer schreibt, der bleibt. Ja. Aber es ist ja nicht irgendein Lehrbuch, sondern es ist ja ein besonderes. Ja? Das hat ja Fotos, das hat diese Boxen mit Wissenschaft, wie so ein Lexikon aufgebaut. Also es ist selbst für Menschen wie mich, die eigentlich von Biotechnologie nicht die Ahnung haben, wahnsinnig interessant.
Das freut mal
abgesehen
mich
von den ganzen Formeln. Ich habe Chemie noch nie gemacht.
Nein,
aber das ist auch, ich bin zumindest
das lag am Lehrer übrigens, am Chemielehrer.
Und dann habe ich, also einfach, es waren so, ich habe mir mal ein paar Fragen aufgeschrieben, also ja, aus gut. Ihrem Buch, die Sie dann so als Leistungskontrolle hinten dran haben, die finde ich einfach spannend. Zum Beispiel, weshalb haben Waschmaschinen in Japan kein Heizprogramm? Weshalb?
Die Japaner verwenden schon seit 50er Jahren Enzyme im Waschmittel. Die funktionieren am besten bei 30 Grad oder 40 Grad. Also brauchen die nicht zu heizen. Das ist also energiesparend, total gut. Also Das ist die einfache Antwort.
Also die waschen mit Enzymen?
Die waschen mit Enzymen. Mhm. Fast ausschließlich. Also.
Die haben überhaupt sehr viel über Bio-Waschmittel und sowas, ne? Über Bio.
Ja, das war einfach mal, hat mich mal interessiert.
Wie man eben auch, was man eben auch machen kann. Dann, Alkohol ist die Muttermilch der Zivilisation.
Oh.
Das ist, aber das habe ich schon mal aus dem Mittelalter gehört.
Das
ne?
ist, dass man da das ist auch nicht von
Wasser
mir. Nein, nein.
Hat, sondern
das ist,
Bier.
Das ist, was ich immer meinen Studenten erzähle. Ohne Bier gäbe es keine Pyramiden. Hm. Das Nilwasser war so keimhaltig und wurde dann noch transportiert bis zu den Pyramiden, das ist mal wirklich schlicht gesagt, dass es wimmelte dann von Keimen. Wenn die das Wasser getrunken hätten, wären die alle gestorben an irgendwelchen Epidemien oder Durchfällen oder sonst was. Dadurch, dass aber Alkohol gebraut wurde, Alkohol tötet Bakterien, desinfiziert, war das ein gesundes, steriles und noch fröhlich machendes Getränk für die Pyramidenbauer. Also das ist einfach mal das ist ein Fakt und wird ja auch dazu benutzt, dass man sagt, ich trinke nicht, ich desinfiziere mich. Das müssten dann aber schon die härteren Sachen sein. Also mit Bier allein reicht nicht.
Aber ich kann mich entsinnen, bei meiner ersten Nepal-Reise, 1993 war das, das war so keimig überall in diesen Küchen und diesen Garküchen und überall der Schimmel an der Wand, dass ich wirklich das erste Mal in meinem Leben so einen Cognac getrunken habe, am vorm Schlafen gehen, damit ich nicht krank werde.
Ja.
Ja, ich bin ja nicht krank geworden. Aber
also, ihr habt das ja irgendwo gesehen, glaube ich.
Ja, ich war ja später nochmal, aber das war meine allererste Reise, so nach der Wende, wo man so reisen durfte. Das war ausgerechnet Nepal. und das war natürlich ein Kulturschock, ne? Also für mich auch. Dann kann man sich mit Vitamin C vergiften? Das ist eine Frage aus Ihrem Lehrbuch.
Ja, nein. Vitamin C ist wasserlöslich und die fettlöslichen Vitamine sind A, D, E und K. Mhm. Die würden sich ansammeln im Körper und zu Vergiftungserscheinungen, also wer zu viel Vitaminpillen schluckt, von diesen vier, könnte sich vergiften, aber Vitamin C wird, ist wasserlöslich, wird alles ausgeschieden. Das ist also verschwendetes Geld. Man könnte natürlich das so machen wie mein hochverehrter Linus Pauling, der Professor, der auch selbst Quantenchemiker war, aber auch Vitamin C jeden Tag 3 bis 5 Gramm zu sich genommen hat und 95 Jahre alt wurde und nie krank war. Also nicht mal Erkältungskrankheit, wobei man seinen Magen völlig übersäuert. Also das würde ich abraten von solchen Experimenten.
Okay.
Aber man kann sich damit nicht vergiften. Also.
Ach ja, hier geht es auch viel um Tier und Landwirtschaft. Und wie kann man bedrohte Tierarten retten? Sie haben, glaube ich, in Ihrem Buch geschrieben, in 20 Jahren wird es keine Massentierhaltung mehr geben. Das fand ich eigentlich sehr positiv. Also wie kann man bedrohte Tierarten retten? Da hatten Sie, glaube ich, auch ein Kapitel dazu.
Ja, es ging zum Beispiel, die Chinesen möchten ja immer Nashörner, die Hörner vom Nashorn haben, als Aphrodisiakum. Das kann man ja inzwischen alles mikrobiell herstellen, also diese ganzen Stoffe. Wobei, dazu gesagt, die chinesische Medizin schwört natürlich auf die natürliche Herkunft von den Sachen. Wenn das also nicht vom Nashornhorn ist, sondern aus der Retorte, dann, ich sage aber als Biochemiker, ist exakt die gleiche Wirkungsweise. Also der Trick bei der chinesischen Medizin ist meistens aber, dass nicht nur eine Komponente wirkt, wie wir, wenn wir Kopfschmerzen haben, nehmen wir wieder eine entsprechende Spalttablette. Und die Chinesen brauchen da mit Kräutern zwei Tage, um das wegzukriegen. Und da frage ich natürlich
auf eine natürliche Art und Weise, ne? Also man macht einen Einlauf
richtig.
Und dann kommt
das ist viel gesünder, aber ich frage natürlich meine TCM-Ärztin auch, was machst du, wenn du eine richtig schlimme Kopfschmerzen hast? Dann nehme ich natürlich eine Spalttablette, also Aspirin. Also das, die Mischung macht es eigentlich, dass man auch die moderne Medizin und die chinesische, eines Tages wird man auch Akupunktur und andere Sachen erklären können. Wissenschaftlich, nicht nur mit Brimborium. Das gibt dann eine völlig neue Medizin, wo ich dann auch die These habe, wir könnten alle in Gesundheit 120 Jahre alt werden, wo dann mir die Chinesen sagen, willst du wirklich bei 1,4 Milliarden Menschen, dass die alle 120 Jahre alt werden? Dann ist unsere Erde für den Ressourcen, ja, das ist natürlich philosophisch. Mhm. Ich sage, ja, also zumindest, dass man Lebensfreude behält. Und das heißt ja nicht, dass man die letzten 20 Jahre lang im Krankenhaus liegt. Das wäre natürlich nicht die entscheidende Geschichte. Aber technisch ist es machbar. Es geht um die Gesellschaft.
Also genetisch sind wir in der Veranlagung wirklich so also weit, dass wir 120, sogar 140 Jahre alt werden. Aber die dritthäufigste Todesursache ist übrigens die Schulmedizin, also Medikamente.
Stimmt.
Das habe ich jetzt gerade von einem Arzt gehört, der sich damit auseinandergesetzt hat. Der ist eigentlich traurig.
Ja, stimmt.
Was haben wir noch? Ja, das mit der Massentierhaltung. Ach ja, das hatten Sie gerade angeschnitten. Kann die Erde uns künftig weiter ernähren, wenn wir immer mehr Menschen werden?
Großes Thema.
Und immer älter?
Es wäre zu einfach zu sagen, ja. Es geht ja auch vor allen Dingen auch um vernünftige Verteilung. Das also jetzt, ich weiß nicht, wie viel in Deutschland an Nahrungsmitteln weggeworfen wird oder wie auch immer. An anderer Stelle verhungern Leute. Also und mit Hilfe von, und das ist auch ein Plädoyer, so ein bisschen aus meiner Sicht für die Gentechnik, dass man wirkt tatsächlich bestimmte Sachen zulässt, dass man Pflanzen auf versalzten Böden gedeihen lassen kann, landwirtschaftlich Wüsten wieder fruchtbar macht. Und das wäre mit Gentechnik durchaus möglich. Und da kommt auch die Genscheren, mein Lieblingsthema, mein neues CRISPR, ins Spiel. Da könnte man das nicht im Schullabor machen, aber das hat natürlich auch Gefahren. Wird jetzt schon davor gewarnt. Und gerade China war ein schlimmes Beispiel, wo es angeblich Zwillinge gibt, die schon mit CRISPR-Technik beeinflusst worden sind.
Was ist das nochmal für eine Technik?
Das sind die sogenannten Genscheren. Das heißt, man hat eine DNA, die Doppelhelix, und kann an ganz vorbestimmter Stelle ein bestimmtes Gen rausschneiden, zum Beispiel für Krebs. Und dafür ein gesundes Gen vom gleichen Menschen oder von anderen Menschen, aber nicht von Tieren, sondern ein menschliches Gen einsetzen. Und das wäre zum ersten Mal, das ist ein weites Thema, ein richtiger Ansatz, um gegen die Menschheitsgeister Krebs weiterzukommen. Mhm. Das andere sind ja mit Bestrahlung und ganzen Geschichten. Und ich bin da ziemlich gut informiert worden durch meine Kollegin. Bloß noch eine kurze Geschichte dazu. Mhm. Als kurz vor der Wiedervereinigung oder vor dem Mauerfall 1989 gab es also eine Möglichkeit, in Westdeutschland zu arbeiten, für mich als Ostberliner. Da habe ich in Braunschweig und Hannover hatte ich 3 Monate Gastaufenthalt. Und den auch genutzt natürlich. Und 2 Labors weiter gab es eine junge Französin, die ich immer nur auf dem Gang gesehen habe und eines Tages mal gefragt habe, was sie eigentlich macht. Und da sagte sie, ich kann es dir nicht erklären, niemand glaubt mir, das ist das Gedächtnis von Bakterien. Ich sage, wollen wir noch einen Kaffee trinken gehen, kannst du mir erklären? Dann sagst du, ich habe keine Zeit, die Bakterien sind so wichtig.
Die haben sie uns vergessen.
Aber niemand glaubt mir. sie hieß Emmanuel Carpentier. Mhm. Und dann war ich zurück in Hongkong und sah plötzlich ihren Namen auf der Liste für die vorgeschlagenen Nobelpreisträger für diese Scheren, weil nämlich Bakterien, die von einem Virus befallen werden und überleben, die merken sich das, indem sie einen Teil von dem Erbmaterial einbauen mit. Wenn das nächste Mal so ein Attacke kommt, sind die schon gewappnet und machen das Virus. Jedenfalls stand sie auf der Liste für die künftigen Nobelpreisträger und da habe ich sie angerufen. Da habe ich gesagt, kannst du dich erinnern, Reinhard Renneberg, bin jetzt Professor in Hongkong, steht noch ein Kaffee aus, ich hatte dich zum Kaffee eingeladen, hast du abgelehnt, kommst du nach Hongkong? Bien sûr, da kam sie sofort. hielt einen Vortrag an meiner Uni, kriegte glücklicherweise, das war weise, den Ehrendoktor, Hut aufgesetzt von meiner Uni. War ich sehr stolz drauf. und kriegte tatsächlich im letzten Jahr den Nobelpreis. Und da waren natürlich, jetzt kommen alle, wollen ihren Ehrendoktor anbieten. Da waren wir schon in Hongkong wieder, hatten
die
eine
Nummer
gute Nase.
Nummer eins wieder mal.
Ja, das war aber, das muss jetzt zu sein, war auch ein bisschen glücklicher Zufall. Aber Gottes Wege sind unerforschlich. Es war schon interessant und seitdem verfolge ich das natürlich auch. Das ist eine Wahnsinnstechnologie und relativ einfach. Lädt natürlich ein zum Missbrauch, darüber möchte ich jetzt gar nicht viel sprechen. Also wenn die Chinesen unbedingt Kinder mit blauen Augen haben wollen, wäre das möglich, sage ich jetzt mal so. Aber, oder mathematische Talente züchten oder sowas. Also das ist jetzt plötzlich ist die Gentechnik wieder
das ist so ein zweischneidiges Schwert. Ne? Es gibt viele Vorteile, gerade wenn man Menschen wirklich gesund machen kann, wie in der Krebsforschung.
Bei Krebs wäre die
oder Diabetes ist auch ein großes Thema.
Oder in der Landwirtschaft eben, was ich sagte, also so salztolerante, hitzestabile. Wobei es schon absurd wäre, wenn man statt Klima zu verbessern, wenn man versucht, jetzt Pflanzen und Tiere dem anzupassen, dass es also heißer wird, das wäre also auch absurd. Also,
das fand ich ja interessant. So ein geschichtlicher Abriss war bei Ihnen, dass die Menschen sich immer irgendwie dem Umfeld angepasst haben. Ne? Also dass es gar nicht so ist, dass wir alles so früher vertragen haben, gerade Lebensmittel, sondern dass sich der Körper oder der Mensch immer mehr diesen Gegebenheiten anpassen musste. Ja. Und irgendwann gehörte das zur Speisekarte, was eigentlich gar nicht für uns verträglich ist. Merkt man ja bei vielen, die jetzt auch vielleicht Allergien und sowas kriegen.
Ja, McDonald's.
Wie ernähren Sie sich denn so zum Abschluss vielleicht? Wenn Sie die ganze Bio und diese Gentechnik kennen und wissen, was im Käse und im Brot und überhaupt alles, was essen Sie eigentlich noch?
Also meine Frau ist sehr vegetarisch veranlagt. Mhm. Wir haben einen eigenen Garten natürlich auch. Wir haben um die Ecke einen Bauern. Dann kaufen von dem direkt Kartoffeln und alles Mögliche, was er da anbaut. Möglichst mit wenig Düngemitteln, sagt er zumindest. Also ich esse eigentlich alles. Und ich bin auch nicht davon abzubringen, meine Peking-Ente, die Spitze der internationalen Kulinarik zu verspeisen. Also, aber alles im Maßen natürlich. Also jetzt strikte Vegetarier. Ich sag's bloß mal so, biochemisch betrachtet fehlen denen bestimmte Aminosäuren, die in tierischen Produkten schon drin sind.
Wenn sie noch drin sind.
Ja, und es gibt jetzt zunehmend den Trend, dass man also Nahrungsmittel mit bestimmten Vitaminen zum Beispiel verstärkt. Also der goldene Reis zum Beispiel, das ist so eine Gentechnikentwicklung von auch ein Freund von mir, Ingo Botrykus aus der Schweiz, die einfach gegen Erblindungen bei Kindern die einseitige Reisernährung, den Reis so anreichern mit B-Vitaminen, dass die Kinder eben nicht mehr erblinden, dass man mit relativ einfachen Nahrungsmitteln eine gesunde Gesundheit hat. Wie gesagt, das ist aber eine Balance. Also man kann nie also sagen, absolut das jetzt Gentechnik völlig verteufeln, muss man partiell bewerten. Und dazu gibt es ja auch wissenschaftliche Gremien. Und ansonsten ist vieles, klingt märchenhaft machbar plötzlich, wo man dann schon vorsichtig sein muss und auf die alten Geschichten mit Atomenergie und sowas hinweisen muss. Wenn das in der Bio Medizin auch passiert, wäre bestimmt nicht sehr hilfreich für die Menschheit.
Habe ich noch eine letzte Frage? Ach ja, warum sollte ich mir unbedingt mal Hongkong angucken? Was macht Hongkong liebens- und lebenswert?
Hongkong ist eigentlich für mich zumindest diese Mischung aus Orient und Okzident, also dass man sagt, eine gewachsene chinesische Kultur und darauf ruhen sie auch. Und dann verfeinert, soll ich fast sagen, durch die britischen Kolonialherren, die dort natürlich viel Geld verdient haben, als Einflugschneise für China damals. Und die haben ja faktisch da gesessen, abkassiert, wenn da rein und raus kamen, die Importe, Exporte. Ein eigenständiges Völkchen, selbstbewusst und durch ihre Geschichte kann ich schon sagen, das sind wahrscheinlich die mutigsten und unternehmungslustigsten Chinesen sind damals nach Hongkong gegangen. Mhm. Das merkt man auch überall. Also eine vibrierende Stadt, kommt nie eigentlich richtig zur Ruhe. Und wenn man dann noch unsere Uni hat, die am Meer gelegen draußen in Ruhe forscht, dann ist das die richtige Kombination. Plus das gute Essen, das kann man einfach nicht vergessen oder kann man auch nicht ersetzen durch deutsche Küche. Mhm. Im Vergleich dazu sind wir ja eigentlich einfallslos, aber nichts gegen unsere Kulinarik. Was noch dazu kommt, ist sicherlich das Wetter. Also ich habe eigentlich nichts dagegen, in Subtropen zu leben. Man muss im Sommer, Juli, August sind unerträglich heiß, also fast 40 Grad Celsius und dann 100% Luftfeuchtigkeit. Also, und dazu kommt die Aircondition in der Uni. Also man kommt von draußen rein, klitschnass und geht dann in einen Raum und muss dann eine Stunde lang in einer Besprechung sitzen. Bringen also alle im Sommer Pullover mit, um sich da drinnen zu erwärmen. Also das ist sicherlich ungesund. Aber so diese Wechselspiel zwischen West und Ost ist also in Hongkong eigentlich eindrucksvoll zumindest. Also ich liebe es. Und deshalb habe ich es auch so lange dort ausgehalten. Wahrscheinlich sehne mich auch zurück. Und unsere Uni hat ja auch große Projekte. Jetzt zum Beispiel in China die nun wirklich größte Universität Asiens zu bauen. Wir sind die Betreuer, sozusagen die Paten, und bauen das auch in Südchina wieder auf, damit die Chinesen nicht den langen Weg nach Hongkong haben, sondern gleich an Ort und Stelle. Und da habe ich auch gute Chancen, als ich wurde gefragt, ob ich da mitmache, mit drei Fragen. Das erste war, isst du gerne Chinesisch, also Peking-Ente? Hast du Angst vor Kommunisten? Nein. Das dritte war, fühlst du dich stabil genug, richtig alt und ehrwürdig siehst du aus? Also für die Mamas und Papas von unseren Studenten bist du das richtige Aushängeschild für lange Nase, blaue Augen. Also machst du da mit und da würde ich gerne mitmachen. Also das wäre schon eine Aufbruchsstimmung, ist natürlich im ganzen Land. Und jetzt die Aufholjagd nach der Pandemie kommt auch. Also die werden da wieder versuchen anzuknüpfen, wo sie waren. Und sind auch insofern, es ist schon begeisternd, wenn man liest oder hört dort einen Vortrag, wie China bis zum Jahre 2035 weitergehen soll. Also so eine langfristige Planung. Abgesehen jetzt von Mondlandungen und so, machen sie aber auch. Und sie sind erst mit Mars gerade gelandet, der Mars-Roboter. Und dass man sagt, also Begeisterungsfähigkeit und Dynamik und andererseits aber auch ein riesen Aufforstungsprogramm, also für Umwelt, weil sie natürlich sehen, dass sie mit ihrem schnellen Wachstum fürchterliche Schäden angerichtet haben. Auch in Flüssen und doch so eine immer noch Aufbruchsstimmung. Also das ist das, was wahrscheinlich bei uns mal nach dem Kriege gab und wo auch meine Eltern mitgemacht haben. Aber dass man das nochmal selber miterlebt, das ist schon schön.
Dann wünsche ich Ihnen alles Gute. Ja. Und Dank. Erstmal noch Entspannung in Merseburg und dann wieder in Hongkong
vielleicht. Herzlich willkommen. ich kann es nur sagen. Ja. Und dann gehen Sie immer weiter. Schönen Dank.
Ich danke.
Sehr.